Robert J. Schiller, Narrative Wirtschaft, wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen. Wir wissen nicht erst seit gestern, dass die Wirtschaft nicht nur rationalen Kräften folgt. Ökonomen behaupten gern, die Märkte ließen sich allein durch nackte Zahlen entschlüsseln. Aber Blasen, Crashs und Krisen zeigen, die Wirtschaft wird letztlich von Menschen gelenkt. Von Investorinnen, Unternehmern und Konsumentinnen. Und die agieren längst nicht immer rational. Aber wie kann die Ökonomie bessere Analysen und Prognosen liefern? Indem sie wirtschaftliche Narrative untersucht, also die kollektiven Erzählungen über das Marktgeschehen, die von den Hoffnungen, Ängsten und Vorurteilen der Menschen befeuert werden. Diese Blinks erklären, warum solche Narrative darüber entscheiden, ob Menschen bei einer beginnenden Rezession panisch ihre Anteile abstoßen oder in gehypte Produkte wie Bitcoins investieren und wie die Disziplin der narrativen Wirtschaft hilft, diese Reaktionen frühzeitig zu erkennen. Blink Nummer 1. Die narrative Wirtschaft untersucht die Geschichten, die die Wirtschaft beeinflussen. Wenn Ökonomen im Fernsehen auftreten, bemühen sie sich um den Eindruck absoluter Objektivität. Sie sprechen in Zahlen und Begriffen wie Bruttoinlandsprodukt oder Inflationsrate, um Kurseinbrüche oder Rezessionen zu beschreiben. Als Folge das wirtschaftliche Geschehen immer klaren und berechenbaren Gesetzmäßigkeiten. Das stimmt aber so nicht. In ökonomischen Darstellungen wirkt es, als funktioniere die Wirtschaft unabhängig vom Rest der Welt, als gehorche sie ausschließlich rationalen Kräften. Ökonomen erklären wirtschaftliche Dynamiken selten mit menschlichen Ängsten, Hoffnungen und Vorurteilen. Kurzum, sie tun so, als würde die Wirtschaft nicht von Menschen bewegt. Wird sie aber. Denn auch Unternehmerinnen, Banker und Investorinnen sind in ihrem Denken und Handeln von Emotionen gesteuert, von kursierenden Meinungen und Geschichten. Und genau hier kommt die narrative Wirtschaft ins Spiel. Der Begriff des Narrativs bezieht sich hier weniger auf das Konzept einer Geschichte mit Anfang und Ende als auf die kollektive Überzeugung einer Gruppe von Menschen. Nehmen wir das Beispiel des Trump-Narrativs. Donald Trump schaffte es durch die permanente Zurschaustellung seines Wohlstands, das Image eines erfolgreichen Geschäftsmanns aufzubauen. Dabei spielte es keine Rolle, ob Trump wirklich gute unternehmerische Entscheidungen traf oder nicht. Er verkaufte sich erfolgreich als gerissener Businessman, der kompromisslos das Beste für die heimische Wirtschaft heraushandeln würde. Trumps Beispiel zeigt die geballte, ganz und gar greifbare Macht von Narrativen wie dem des kompromisslosen Geschäftsmanns. Er verhalf einem Mann ohne die geringste politische Vorerfahrung in das mächtigste Amt der Welt. Ein anderes Beispiel ist der historische Börsensturz von 1929. In den Jahren vor dem Crash mehrten sich die Geschichten von bescheidenen Menschen, die plötzlich reich wurden, weil sie all ihre Ersparnisse in eine bestimmte Aktie investierten. Das Narrativ des Aktienglücks veranlasste immer mehr Menschen zu riskanten Geldanlagen und kulminierte in dem großen Crash vom 24. Oktober 1929. All das zeigt, dass wir solche populären Narrative berücksichtigen müssen, wenn wir die Entstehung ökonomischer Ereignisse analysieren. Aber bislang wird die Macht der kollektiven Erzählung nur von den allerwenigsten erforscht. Eine Ausnahme war der berühmte Ökonom John Maynard Keynes, der neben nackten Zahlen auch die gesellschaftliche Gefühlslage im Blick hatte. Keynes sagte in seinem 1919 veröffentlichten Buch »The Economic Consequences of Peace« voraus, dass sich die hohen Reparationszahlungen für den Kriegsverlierer Deutschland langfristig auf dessen wirtschaftliches und politisches Handeln auswirken würden. Keine rein quantitative Analyse wäre zu einer solchen Prognose gekommen. Blink Nummer 2. Der Aufstieg der Bitcoins illustriert die geballte Macht wirtschaftlicher Narrative. Ende 2008 wurde unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein White Paper mit dem Titel Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, veröffentlicht. Wir wissen bis heute nicht, welche Personen oder Personengruppe sich hinter dem Pseudonym verbirgt. Aber der Hype um ihre geheimnisvolle Kryptowährung schlug rund um den Globus Wellen. Das Bitcoin-System basiert auf komplexen und beeindruckenden mathematischen Prinzipien. Doch der Rummel um die digitale Währung wird nicht von technischer Expertise, sondern vom Reiz des Aufregenden und Geheimnisvollen befeuert. Die allerwenigsten Bitcoin-Investoren haben jemals von den technologischen Grundlagen der Kryptographie gehört. Wenn du sie nach Begriffen wie dem Hashbaum oder dem Elliptic Curve Digital Signature Algorithm fragst, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit in blanke Gesichter blicken. Stattdessen sind die meisten Bitcoin-Investoren fasziniert von dem Narrativ, das die Kryptowährung umgibt. Die aufregende Verheißung neuer Denk- und Handelsweisen fernab des alten Bargelds, auf dem noch immer die toten Staatsoberhäupter der alten Ordnung zu sehen sind. Bitcoin steht für den Beginn einer neuen Ära. Und die Anleger glauben, durch die Investition in digitalen Münzen einen Anteil an dieser aufregenden Zukunft zu haben. Der reine Erwerb der Kryptowährung verleiht ihnen das Gefühl, zur technologisch aufgeklärten Elite von morgen zu gehören, statt wie der Rest der Welt den Anschluss zu verpassen. Ein wichtiger Teil dieses Narrativs ist die Vorstellung, die Bitcoins bewegten sich außerhalb der Kontrolle der Banken und Regierungen. Das appelliert an den anarchistischen Esprit der Investoren, die diese Institutionen mit Korruption und Ineffizienz verbinden. Außerdem steht die Währung nicht länger für das vermeintlich gestrige Modell des Nationalstaats, sondern für einen entgrenzten Internationalismus. Die Bitcoiner verstehen sich als intelligente und zukunftsorientierte Weltbürger. All diese narrativen Fäden, vom mysteriösen Schöpfer über die komplexe Mathematik bis zur Vision einer futuristischen neuen Welt, laufen in einer spannenden Geschichte zusammen. Und ohne diese Geschichte wäre der Hype um die Kryptowährung nicht so ansteckend geworden. Ohne diese Geschichte hätte sie nicht rund um den Globus Millionen von Investoren angezogen. Damit ist Bitcoin ein perfektes Beispiel dafür, wie sehr die Welt der Zahlen und Finanzen von Narrativen beeinflusst wird. Blink Nummer 3: Die Epidemiologie hilft, die Entwicklung wirtschaftlicher Narrative zu verstehen. In der modernen Wissenschaft gibt es einen klaren Hang zur Hyperspezialisierung. Bereiche wie die Ökonomie, die Physik oder die Anthropologie arbeiten selten interdisziplinär. Dabei zeigt das Beispiel der narrativen Wissenschaft eindrucksvoll, dass die meisten Probleme zu komplex sind, um sie nur aus der Perspektive eines einzigen Fachs zu untersuchen. Eine Disziplin, von der die Ökonomie lernen kann, ist die Epidemiologie. Wir verwenden intuitiv epidemiologische Ausdrücke, um über die Verbreitung wirtschaftlich relevanter Informationen zu sprechen. Wir reden von Trends, die viral gehen, und von ansteckenden Hypes um neue Ideen oder Produkte. Tatsächlich gibt es interessante Parallelen zwischen der Ausbreitung von Krankheiten und dem, was wir als narrative Epidemie beschreiben könnten, also dem typischen Verlauf eines Hypes. Denken wir zum Beispiel an die Ausbreitung eines hochinfektiösen Erregers wie dem Ebola oder Coronavirus. Die Epidemiologie beschreibt ihren Verlauf mittels dreier Messgrößen: der Ansteckungs-, Erholungs- und Todesrate. Zu Beginn einer Epi oder Pandemie übersteigt die Zahl der Neuinfektionen deutlich die Zahl der Genesungs- und Todesfälle. Wenn die Epidemie zurückgeht, verkehrt sich dieses Verhältnis und die Erholungs- und Todesrate übersteigen die Anzahl neuer Ansteckungen. Dieses Muster lässt sich von ansteckenden Krankheiten auf ansteckende wirtschaftliche Narrative übertragen. Auch Geschichten werden von einer Person zur nächsten übertragen, entweder durch persönlichen Kontakt, soziale Medien oder andere Kommunikationsmittel. Oder sie verbreiten sich über Nachrichten, Talkshows und die übrigen Kanäle des medialen Ökosystems. Auch hier ist die Ansteckung anfangs am höchsten, bevor sie, genau wie im Fall einer epidemischen Krankheit, sukzessive abflacht. Mit dem Unterschied, dass die Menschen hier nicht genesen oder sterben, sondern das Interesse am Diskurs verlieren. Wenn das passiert, also die Zahl der Desinteressierten die Zahl der ansteckenden Multiplikatoren übersteigt, stirbt die Geschichte zügig aus. Diese Parallelen lassen sich erneut am Beispiel der Bitcoin-Narrative darstellen. Zeichnen wir beispielsweise nach, wie häufig das Schlagwort Bitcoin im Zuge der 2010er Jahre in den internationalen Medien verwendet wurde, erkennen wir einen drastischen Anstieg um 2013. Die Kurve steigt, erreicht 2018 einen plötzlichen Höhepunkt und fällt dann sukzessive ab. Die Bitcoin-Geschichte mochte 2020 noch nicht an ihrem Ende sein, aber der Verlauf des Graphen sieht dem eines epidemischen Krankheitsverlaufs verblüffend ähnlich. Er zeigt sogar die typischen zweiten Wellen nach dem ersten Ausbruch. Was bringt uns dieser Vergleich? Nun, wir könnten dieses Wissen nutzen, um neue ökonomische Muster zu erkennen, dem Verlauf wirtschaftlicher Narrative vorauszugreifen und sowohl wirtschaftlich als auch politisch besser zu reagieren. Blink Nummer 4. Narrative entfalten ihre Wucht oft in Konstellation mit anderen Narrativen. Stell dir vor, dein Nachbar ist ein grummeliger Einsiedler, der seinen Gartenzaun mit scharfen Spitzen bewehrt, um Katzen zu verscheuchen. Daraus leitest du ein klares Narrativ ab. Dein Nachbar mag keine Katzen. Als irgendwann eine Katze in der Nachbarschaft verschwindet, erhält dieses Narrativ neue Brisanz. Plötzlich fallen dir unabhängig vom Schicksal der Nachbarskatze weitere Details auf, die sich zu dem Bild einer generell misanthropen Person zusammenfügen. Das Beispiel zeigt, ein Narrativ kommt selten allein. Es entfaltet seine Wucht erst in Konstellation mit anderen, thematisch anverwandten Geschichten. Illustrieren wir dies am Beispiel der Laffer-Kurve, der nach dem US-Ökonomen Arthur Laffer benannten finanzwissenschaftlichen Hypothese. Kern dieser Theorie ist ein Diagramm in Form eines umgekehrten Us. Der Theorie zufolge führt die Erhöhung der Steuerlast nur bis zu einem bestimmten Punkt, dem Klimax der Kurve, zu höheren Steuereinnahmen. Anschließend würden die Steuereinnahmen durch niedrigere Spitzensteuersätze steigen. Die Laffer-Kurve wurde in den 1980er Jahren zur Grundlage von Ronald Reagans neoliberaler Wirtschaftspolitik. Aber anfangs fand Laffers These nur wenig Anklang. Angeblich hatte Laffer sein Diagramm erstmals 1974 bei einem Abendessen auf eine Serviette gemalt und den beiden republikanischen Abgeordneten Donald Rumsfeld und Dick Cheney präsentiert. Diese Anekdote ist der erste Teil der narrativen Konstellation. Die Geschichte eines ehrgeizigen Ökonoms, der seine Theorie unbedingt mit dem Rest der Welt teilen wollte. Dann paarte sich Laffers simple Idee der Steuersenkungen mit der verbreiteten Vorstellung, Regierungen und Behörden seien ineffizient. Dieses Misstrauen gegenüber dem politischen Establishment wurde in den frühen 1980er Jahren geschickt von Konservativen wie Ronald Reagan und Margaret Thatcher angeheizt. Diese Kräfte griffen das Steuersenkungsnarrativ der Laffer-Kurve dankbar auf, um weiter auf Stimmenfang zu gehen. Die Laffer-Kurve erhielt erneuten Auftrieb im Kontext der Bücher von Ayn Rand. Die Autorin entwarf in ihrem Bestseller Atlas wirft die Welt ab das Szenario eines wirtschaftlichen Untergangs. Darin planten sozialistische Kräfte die Einführung eines Zentralstaats und die Abschaffung der Großunternehmer, die seit jeher die Motoren der Volkswirtschaft waren. Mit solchen Bildern näherten Rands Bücher das Narrativ eines übergriffigen Staats. Zwischen Rands Büchern und der liberal-konservativen Politik von Reagan und Thatcher ergab die Laffer-Kurve neuen Sinn. Diese Narrative verstärkten sich gegenseitig und befeuerten gemeinsam die Vorstellung, der Staat müsse sich so weit wie möglich aus der Wirtschaft zurückziehen. All das zeigt, dass wir bei der Untersuchung eines populären Narrativs immer auch auf Konstellationen mit anderen verwandten Ideen achten müssen. Blink Nummer 5. Wirtschaftliche Narrative wirken durch ausführliche, anschauliche Details. Bei alledem stellt sich folgende Frage. Warum haben Narrative solche Macht über unser Denken und Handeln? Jean-Paul Sartre formulierte es 1938 so. Der Mensch ist immer ein Geschichtenerzähler, er lebt umgeben von Geschichten und den Geschichten anderer. Und sieht alles, was ihm geschieht, durch sie. Mit anderen Worten, unser Gehirn neigt von Natur aus dazu, alle unsere Eindrücke zu einem Narrativ zusammenzufügen. Aber dafür brauchen wir möglichst präzise und anschauliche Details. Ein Beispiel hierfür ist ein Experiment, das 1985 von den Psychologen Brad E. Bell und Elizabeth F. Loftus durchgeführt wurde. Dabei sollten die Probanden die Rollen der Jurymitglieder in fiktiven Gerichtsprozessen übernehmen. Die Untersuchung sollte zeigen, wie stark die Entscheidungen der Jury von der An- und Abwesenheit expliziter Einzelheiten abhingen. Also wurden die fiktiven Fälle sowohl mit als auch ohne anschauliche Details geschildert. In einem dieser Fälle wurde die Anklage folgendermaßen ausgeschmückt. Der Angeklagte hätte zum Zeitpunkt des Verbrechens eine Schüssel Guacamole auf den weißen Flocati-Teppich verschüttet. So unglaublich es zunächst klingt. Diese vermeintlich irrelevante Kleinigkeit half, ein Urteil gegen den Angeklagten zu erwirken. Die bildliche Schilderung half der Jury, das Narrativ des Verbrechens im Geiste zu bebildern. Die ausgeschmückte Darstellung war also deutlich effektiver als die rein faktische, trockene und farblose Darstellung. Konkrete und greifbare Details können auch in wirtschaftlichen Narrativen gewaltige Macht entfalten. Denken wir nur an die Terroranschläge vom 11. September 2001. Zu jener Zeit befand sich die US-Wirtschaft mitten in einer schweren Rezession. Viele US-Ökonomen fürchteten sich vor dem endgültigen Absturz in die Wirtschaftskrise, als mit dem World Trade Center und dem Pentagon zwei der symbolträchtigsten Gebäude der Nation angegriffen wurden. Tatsächlich sprachen alle Prognosen von wirtschaftlich düsteren Zeiten. Doch keine zwei Monate später war die Rezession überstanden. Was war passiert? Wie hatte es die Bevölkerung geschafft, das Narrativ der wirtschaftlichen Talfahrt ins Gegenteil zu verkehren? Eine wichtige Rolle spielte hierbei eine Fernsehansprache des amtierenden Präsidenten George W. Bush. Darin appellierte er an die Resilienz und Willensstärke des Volkes. Wir müssen uns gegen den Terror zur Wehr setzen, indem wir wieder an die Arbeit gehen. Geht euren Geschäften im ganzen Land nach. Fliegt und besucht Amerikas großartige Urlaubsorte. Besucht Disney World in Florida. Die US-Bevölkerung reagierte, indem sie reiste, konsumierte und die Wirtschaft ankurbelte. Die traumatischen Bilder der Anschläge und die emotionalen Worte des Staatsoberhaupts hatten sie angespornt, die Wirtschaftskrise abzuwenden. Blink Nummer 6. Es gibt bestimmte ökonomische Narrative, die sich ständig wiederholen. Der britische Autor Christopher Booker stellte 2004 eine vielbeachtete These auf. Alle Geschichten, Mythen und Märchen folgten in ihrem Kern einem von 7 Basic Plots, also einer festen Anzahl literarischer Grundmotive, wie der Bezwingung des Monsters oder vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Theorie lässt sich auch auf wirtschaftliche Narrative übertragen. Es gibt bestimmte wiederkehrende Erzählungen, die seit Jahrhunderten Teil des wirtschaftlichen Diskurses sind. Eines der häufigsten Narrative lautet Panik kontra Zuversicht. Es scheidet die volkswirtschaftliche Stimmung in 2 Grundmodi. Entweder die Medien, Politiker und Journalisten beschwören erfolgreich das Vertrauen in die Banken und Unternehmen, oder es rette sich, wer kann. Das Paniknarrativ taucht in den USA erstmals 1857 auf, als unmittelbar vor dem US-amerikanischen Bürgerkrieg eine Finanzpanik aufkam, die in einer schweren Wirtschaftskrise mündete. 50 Jahre später kam es inmitten einer Rezession zur historischen Panic of 1907, als die Aktienkurse an der New Yorker Börse um nahezu die Hälfte einbrachen und das Bankensystem nur durch gigantische Privatzahlungen von Bankern wie dem berühmten Broker J.P. Morgan gerettet werden konnte. Statistiken zeigen, dass der Begriff Finanzpanik in den folgenden Jahren geradezu inflationär verwendet wurde. Das Gegenstück zur kollektiven Panik ist die kollektive Zuversicht. Wie wichtig das ökonomische Zuversichtsnarrativ ist, zeigt sich am Beispiel der öffentlichen Ansprachen von US-Präsident Calvin Coolidge in den 1920er Jahren. Damals versuchte Coolidge, trotz der schwelenden Gefahr eines Börsencrashs, das Vertrauen der Bevölkerung in die Stabilität der US-Aktienmärkte zu stärken. Seit dieser frühen Anfänge ist der Topos Panik kontra Zuversicht fester Bestandteil des Narrativs, das die gesamtwirtschaftliche Lage beeinflusst. Denken wir nur an die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008. Die kollektive Erinnerung an frühere Paniken hat das Verhalten der Menschen und Märkte zweifelsohne entscheidend beeinflusst. Ein weiteres eng verwandtes Narrativ ist das des Börsencrashs, das nach dem historischen Zusammenbruch der New Yorker Aktienmärkte Einzug in das Wirtschaftsvokabular fand. Davor brachte man das Begriffspaar Boom und Crash in den USA bestenfalls mit Autounfällen, Unwettern oder der Musik von Richard Wagner in Verbindung. Doch seit 1929 gilt das Wort Crash als Synonym für den Einsturz der Aktienmärkte. Auch während der großen Rezession ab 2008 entstand ein Narrativ, das den Crash als unvermeidliche Strafe für eine längere Phase skrupelloser Spekulationen beschrieb. All das zeigt, dass wir aktuelle Entwicklungen besser verstehen, wenn wir den Einfluss wiederkehrender wirtschaftlicher Narrative berücksichtigen. Blink Nummer 7. Der wirtschaftliche Einfluss ökonomischer Narrative ändert sich im Laufe der Zeit. Erinnerungen an entfernte Geburtstagsfeiern, Sommerurlaube mit Freunden oder betrunkene Missgeschicke können sich mit der Zeit verändern. Solche Erinnerungen kommen im Laufe unseres Lebens immer wieder zu uns zurück und haben jedes Mal eine minimal andere emotionale Färbung. So wird die damals furchtbare Nacht des Beinbruchs im Nachhinein zu einem lustigen Abend. Dasselbe gilt für ökonomische Narrative. Wir haben im vorherigen Blink gehört, dass Motive immer wiederkehren. Doch manche wirtschaftlichen Narrative durchlaufen dabei dramatische Veränderungen. Die Erinnerung an den 19. Oktober 1987 schwelt bis heute schmerzvoll in den Hinterköpfen vieler Unternehmer und Ökonomen. Der erste weltweite Börsencrash der Nachkriegszeit ging als Schwarzer Montag in die Geschichte ein. Weder davor noch danach waren die globalen Aktienkurse je um so viele Prozentpunkte eingebrochen. Die Angst vor einer Wiederholung steckt bis heute selbst hartgesottenen Investoren in den Gliedern und zu jedem Jubiläum erscheinen weiterhin lange Zeitungsartikel und nachdenkliche Kommentare. Doch diese Traumata haben nur noch wenig damit zu tun, wie die realen Ereignisse jenes Tages seinerzeit wahrgenommen wurden. Damals gab es einen großen Rummel um ein Programm zur computerbasierten Wertpapierverwaltung namens Portfolio Insurance. Das Programm verwendete Algorithmen, um die Aktien von Investoren vor ungünstigen Entwicklungen an den Börsen zu schützen. Das Narrativ um die technologiegestützte Strategie führte dazu, dass immer mehr Anleger frühzeitig taumelnde Aktien abstießen und die einsetzende Rezession mit ihrer Nervosität dramatisch verschlimmerten. Aufgrund dieser sehr spezifischen Umstände hat der Börsencrash von 1987 nur noch wenig mit den Marktbedingungen unserer Zeit gemein. Und doch zeigt die Unsicherheit mancher Investoren, dass die Erinnerung an die Ereignisse bis in die Gegenwart hineinwirkt. Ähnliches geschah mit einem wirtschaftlichen Narrativ aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dessen Ausbruch reagierten die Akteure an den Börsen panisch und irrational. Europäische Investoren ließen zum Beispiel massenweise Gold aus den USA ausschiffen, obwohl das Land noch nicht einmal in das Kriegsgeschehen verwickelt war. Und diese Panik führte zu heftigen Kurseinbrüchen. Doch als am 3. September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, stieg der US-Index S&P 500 um satte 9,6%. Wie war das möglich? Weil das Narrativ über die Ereignisse des Ersten Weltkriegs mutiert war. Inzwischen herrschte die Überzeugung vor, dass gerade diejenigen reich geworden waren, die nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht ihre Aktien verkauft hatten. Das mutierte Narrativ zur bestmöglichen Anlagestrategie bei einem Kriegsausbruch veränderte das Verhalten der Menschen auf dramatische Art und Weise. Blink Nummer 8. Durch weitere Forschung zu ökonomischen Narrativen bereiten wir uns besser auf zukünftige Ereignisse vor. Wir haben gesehen, welch gewaltigen Einfluss Narrative auf die Wirtschaft haben. Ökonomen müssen diese Erzählungen ernst nehmen, um Phasen des Auf- und Abschwungs sowie Anomalien vorauszusagen. Trockene Statistiken sind schlichtweg nicht genug. Aber wie lassen sich ökonomische Narrative analysieren? Die Forschung verfügt bereits jetzt über nützliche Instrumente zur sorgfältigen Auswertung wirtschaftlicher Narrative. Denn noch nie in der Geschichte gab es einen so großen, frei zugänglichen Fundus an Daten, die uns Einblicke in die Sorgen und Wünsche der Menschen gewähren. Wir können sehen, wonach sie im Internet suchen und was sie in den sozialen Medien veröffentlichen. Wir können aus Forschungsgruppen und anderen Methoden der Marktforschung lernen. Wir können ganze Bücher und Zeitungen mit Hilfe weniger Klicks nach Schlagwörtern durchsuchen. Kurzum, nie zuvor wurden so viele persönliche Meinungen, Gefühle und Präferenzen aufgezeichnet und aufbereitet. Mithilfe dieser Werkzeuge kann die Wirtschaftsforschung in den unendlichen Welten des Datenmeers nach Mustern suchen, um diejenigen Narrative zu erkennen, die die Wirtschaft beeinflussen. Doch wenn Narrative wirklich zur Analyse und Prognose wirtschaftlicher Ereignisse herangezogen werden sollen, braucht es rigorose Gründlichkeit. Ohne strenge methodologische Grundlagen gerät die narrative Wirtschaft zur bloßen Spekulation. Darum muss sich die Forschung an anderen Disziplinen wie den Humanwissenschaften orientieren, die sich seit Generationen auf die Untersuchung von Narrativen spezialisieren. Sie können aber auch mit Ansätzen aus den Neurowissenschaften, der Psychologie und der KI-Forschung studiert werden. Angenommen, die narrative Wirtschaft etabliert sich als fester Teil der Ökonomie. Was stellen wir mit all diesen neuen Informationen an? Je besser die Politik diese Narrative versteht, desto besser kann sie in Phasen großer Unsicherheit auf das Verhalten der Menschen einwirken. US-Präsident Franklin D. Roosevelt verstand das bereits in den 1930er Jahren. Er wusste, dass das Bröckeln der kollektiven Zuversicht während der Großen Depression eine wichtige Rolle für die Wirtschaft spielte. Darum veranlasste er seine berühmten Kamingespräche, eine Reihe von Radioansprachen, in denen er die Bevölkerung ermutigte, ihre Ängste zu überwinden und weiter zu konsumieren. Roosevelt nutzte den direkten und informellen Charakter des Formats, um das Narrativ zu kontrollieren. Und tatsächlich stabilisierten sich die Märkte nach jeder seiner Ansprachen. Er schaffte es, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise die kollektive Zuversicht in der Gesellschaft zu stärken. Wenn Entscheidungsträger in der Lage sind, narrative Konstellationen zu erkennen, können sie frühzeitig auf drohende ökonomische Szenarien reagieren. Dieser Vorsprung hilft ihnen, Krisen aktiv zu beeinflussen, statt hilflos überrannt zu werden. Die Quintessenz der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass große wirtschaftliche Ereignisse wie plötzliche Investitionsbooms, Spekulationsblasen oder Börsencrashs häufig von kollektiven ökonomischen Narrativen beeinflusst werden. Diese Narrative treten meist in Konstellationen mit anderen Narrativen auf, die sich gegenseitig verstärken. Wenn wir vorhandene Datensätze und Analysetools nutzen, um diese Narrative besser zu verstehen und zu beeinflussen, können wir große wirtschaftliche Ereignisse früher erkennen und in Krisenzeiten besser reagieren. Das waren also die Blinks zu Narrative Wirtschaft von Robert J. Shiller. Wir danken dir fürs Zuhören.